Vielen Dank, Soraya. So, meine Bibelübersetzung. Na, da wirst du heute viel von hören. Ja, Soraya wird ein Jahr nach Frankreich ziehen und sie wird uns mit Sicherheit fehlen. Also, weil wir wünschen dir alles Gute und dass du da wirklich weiterkommst, viel dazu lernst und viel Spaß hast. Bevor wir anfangen, möchte ich für den Gottesdienst beten. Großer Gott, du hältst alles in deiner Hand. Du hast diese Erde geschaffen, du hast uns geschaffen. Alles, was hier auf der Erde passiert, siehst du. Du wachst über allem. Ich danke dir dafür, dass es so ist. Du bestimmst die Zeiten und die Orte. Du bist in unserem Leben präsent. Und du streckst dich aus und willst eine Beziehung zu uns haben. Du suchst aktiv eine Beziehung. Du sagst immer wieder, dass du deine Hände nach uns ausstreckst und wir müssen deine Hand nur ergreifen. Und ich danke dir für deine Liebe, Vater. Ich bete für den Gottesdienst, dass du das Thema wirklich segnest, dass du meine Worte segnest, dass du durch mich sprichst, weil ich bin nur ein Mensch. Was habe ich schon zu sagen? Ich möchte deine Worte sprechen lassen und möchte dich sprechen lassen. Bitte sei dabei und genau, sei mit jedem, der es hört, dass der Geist hilft, die Worte aufzunehmen, die für jeden wichtig sind. Ich bin in Jesu Namen. Amen. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Predigt heute wieder aus dem Wohnzimmer von den Wosegins. Ich weiß, ihr seid ganz anderes gewohnt. Die letzten Predigten, die kamen aus der USA, die kamen aus München, die kamen hier vom Dach der Wosegins, die kamen vom Parkplatz vor dem Kirchengebäude. Heute mal wieder ganz unspektakulär, ist aber nicht weiter schlimm, denke ich, weil heute möchte ich vor allen Dingen die Schrift sprechen lassen und den Ruf, den mir bei den Teens vorauseilt, genau, dem gerecht werden. Bevor wir mit dem Hauptthema einsteigen, habe ich noch einen Gedanken aus Apostelgeschichte 2, Vers 46 und 47. Da heißt es, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Apostelgeschichte 2 ist ein super interessantes Kapitel. Und Vers 37 trägt in der Lutherbibel die Überschrift Die erste Gemeinde. Und tatsächlich, dieses Kapitel handelt davon, wie die Gemeinde gegründet wurde. Die Stelle, die wir gerade gelesen haben, da geht es darum, was die ersten Gläubigen gemacht haben, nachdem sie Teil der Gemeinde wurden. Und wir lesen hier, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Das war der Ort, an dem unter anderem die Apostel gelehrt haben, an dem das Wort Gottes verkündet wurde. Und weiter heißt es, und sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Und ich stelle mir das so vor, wer die Zeit dafür hatte, ist in den Tempel gegangen und hat sich nach Möglichkeit den ganzen Tag Predigten von den Aposteln angehört. Und abends hat man sich dann in den Häusern getroffen und hat dort das Abendmahl gefeiert. Und das war damals ein richtiges Mahl. Das war nicht eine Oblade und ein Plastikpecherchen mit Traubensaft, sondern das war wirklich ein verbindendes Erlebnis, wo man zusammengesessen hat, gemeinsam gegessen hat und gemeinsam reflektiert hat über das, was man gehört hatte den Tag über. Und wo man sich auch darüber austauschen konnte, wie geht's mir, was hat mich besonders angesprochen, wie geht's mir mit meiner Nachfolge. Eine der größten Stärken unserer Gemeinde, finde ich persönlich, sind nicht, dass wir so viele Prediger haben, die unterschiedliche Blickwinkel einbringen, oder ist nicht das technische Genie von Thorsten, der hier sitzt und der uns jeden Sonntag wieder mit neuen technischen Tricks überrascht. Eine der größten Stärken, finde ich, unserer Gemeinde ist, dass wir Bibelkreise haben, dass wir Hauskreise haben, dass jeder bei uns in der Familie oder fast jeder bei uns in der geistlichen Familie einen Ort hat, an dem er wirklich sich zu Hause fühlt, wo er sich tief mit Leuten austauschen kann. Und dieser familiäre Austausch, dieser enge Zusammenhalt, das ist, glaube ich, wirklich eine tolle Stärke unserer Gemeinde. Wir haben uns jetzt in unserem Hauskreis vorgenommen, wir klagen nicht nur über Corona, sondern wir wollen auch die Möglichkeiten nutzen, die sich aus Corona bieten, und haben beschlossen, dass wir regelmäßig gemeinsam den Gottesdienst anschauen wollen, um anschließend gemeinsam das Abendmahl zu feiern, als richtiges Mahl, so wie das die ersten Christen damals gemacht haben. Wir haben das schon einmal gemacht und es war wirklich ein super inspirierendes und verbindendes Erlebnis. Und wenn du Teil von einem Hauskreis oder einem Bibelkreis bist, dann möchte ich dich ermutigen, das auch so zu machen. Sonst fahren wir sonntags immer zum Gottesdienst. Lasst uns nun sonntags uns treffen in den Häusern und in den Gärten und auf den Wiesen. Bedenkt, in Berlin gilt immer noch Abstandsregel von 1,50 Meter. Und man sollte vielleicht auch in geschlossenen Räumen nicht zusammen singen. Aber davon abgesehen, lasst uns zurückkehren zu den Wurzeln der ersten Gemeinde und uns fürs Abendmahl sonntags in den Häusern treffen. Und zurück zu den Wurzeln ist ein super Stichpunkt und eine elegante Überleitung zu unserem heutigen Predigtthema, weil wir, die Berliner Gemeinde Christi, wir verstehen uns als Restaurationsgemeinde und als solche fühlen wir uns konfessionslos oder sagen wir mal konfessionsneutral vielleicht. Und Restaurationsgemeinde bedeutet, dass wir weg wollen von den Regeln, den menschgemachten Regeln und Traditionen, die sich in den letzten 2000 Jahren so gebildet haben. Wir wollen wieder zurück dazu, was Christentum bedeutet hat zur Zeit der Apostel. Und wenn ich von konfessionslos rede, dann bedeutet das, dass wir die Überzeugung haben, dass man Christ nicht ist aufgrund der Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, zum Beispiel zur Berliner Gemeinde Christi, sondern es ist deine Beziehung zu Gott, auf der du zu Gott zugehörig bist. Und das ist egal, von welcher Gruppe, zu welcher Gruppe du gehörst. Und das klingt erstmal sehr tolerant. Der Maßstab dabei ist und kann nur sein, die Bibel. Aus meiner Sicht ist das ziemlich alternativlos. Wenn aber die Bibel wirklich der Maßstab für die Gemeinschaft ist, bedeutet es, dass du in der Praxis das Gegenteil vom Mainstream bist heutzutage. Das Thema, um das es heute geht und meine Ansichten dazu, das, was ich erzählen werde, da wäre ich im Jahr 1530 an vielen Orten in Europa wahrscheinlich zum Tode verurteilt worden. Zumindest ging es so mehreren reformatorischen Predigern. Die wurden in Käfige eingesperrt, im Fluss ertränkt und dann der Käfig an die Wand der Kirche genagelt, als abschreckendes Beispiel. Was passiert mit jemandem, der so etwas predigt, wie das, was ich heute predigen werde? Manche wurden auch einfach enthauptet. Bevor ich also zu diesem hochkritischen Thema komme, ist wichtig die Frage, mit welcher Autorität treten wir auf, wenn wir Werte und Überzeugungen verkündigen? Was ist die Autorität, aus der wir predigen? Ist es die Tradition unserer Gemeinde? Ist es das, was wir sagen, in unserer Gemeinde ist der Gottesdienst immer auf Lateinisch? Das muss so sein, denn so steht es in unseren Vorschriften. Oder ist die Autorität eines herausragenden Vorbildes, ist das, was die Autorität für unsere Predigten ist, was die Basis für unsere Predigten ist? Beispielsweise, wir haben das großartige Vorbild von Pfarrer Moon. Der hat uns gelehrt, dass der Messias heiraten muss, um zur Perfektion zu kommen. Steht zwar nicht in der Bibel, aber wir wissen es von ihm. Ich hoffe, dass das nicht die Autorität ist, auf die wir uns beziehen. Weil wenn das die Autorität ist, wer hat dann recht? Dann sollte doch jeder das machen, was er will und was er denkt, was zu ihm am besten passt. Denn was ich denke, ist genauso gut wie das, was du denkst. Was gibt mir das Recht, mich über dich zu erhöhen und dir irgendwas vorzuschreiben? Und was gibt dir das Recht, deine Gedanken auf mich zu projizieren und mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe? Nee, so funktioniert das nicht. Die einzige Autorität in geistlichen Dingen muss immer bei Gott liegen. Und sofern Gott dir nicht eine persönliche Offenbarung gegeben hat, dann muss diese Autorität aus der Bibel kommen. Denn die Bibel ist die Offenbarung von Gottes Worten an uns. Und deshalb ist die Bibel die Basis von dem, was ich heute sagen werde. Was nun, wenn in der Bibel ein Weg beschrieben ist, mit dem wir uns mit Gott versöhnen, und über den wir zum Himmel, in den Himmel kommen und 90% aller Christen beschreiten diesen Weg nicht. Was würdest du dazu sagen? Würdest du sagen, ach, es ist jetzt nicht so wichtig, sich mit Gott zu versöhnen. In den Himmel zu kommen ist ja nicht wesentlich. Oder würdest du sagen, ah, ich weiß nicht, das ist sicherlich sehr kompliziert, ich will mich da eigentlich gar nicht tiefer drüber informieren, Unwissenheit schützt mich da sicher. Oder würdest du sagen, Bibel ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich mir selber treu bin und dass ich mit mir selber im Reinen bin. Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich zählt. Wahrscheinlich würden wir so nicht reagieren. Es gibt dieses Thema und wie fühle ich mich darüber? Also, ich kann es immer nicht glauben. Es zerreißt mich, wenn ich das lese und wenn ich dann sehe, was praktiziert wird. Und deshalb muss ich darüber reden. Ich muss darüber reden. Ich muss die Bibel aufschlagen und muss mit euch darüber reden, was ich da sehe. Und vielleicht wisst ihr schon, vielleicht habt ihr schon erraten, um welches Thema es geht. Ich werde heute über die Taufe sprechen. Und ich möchte mir mit euch heute anschauen, was sagt die Bibel zum Thema Taufe? Die Bibel als Grundlage. Selbst wenn du und ich, wenn wir beide die Bibel als Grundlage haben, können wir trotzdem zu unterschiedlichen Schlüssen kommen von dem, was wir lesen, passiert in der Praxis. Weil die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen, einen großen Einfluss hat darauf, wie wir die Bibel verstehen. Deshalb möchte ich kurz sprechen, was mein Blick auf die Bibel ist. Die Art und Weise, wie ich an die Bibel herangehen werde, nennt man historisch-kritische Interpretation. Kurz zusammengefasst, ich will den Literaturstil der Bibelstellen berücksichtigen. Ich möchte mir anschauen, was hat das, was die Bibel zum Thema Taufe sagt, in der damaligen Zeit bedeutet? Was können wir daraus für uns heute ablesen? Wichtig ist auch, was ist das Ziel der Bibelstelle? Ist das eine Bibelstelle, in der eine Beschreibung der Taufe oder eine Beschreibung davon, was die Taufe ist oder was darin passiert? Ist das das, was die Bibelstelle aussagen will? Oder ist es ein Beispiel für eine Taufe? Oder ist es eine Bibelstelle, die eigentlich sich um ein anderes Thema dreht und die Taufe nur streift? Und mit dieser Methode lassen sich tatsächlich sehr viele der unterschiedlichen Interpretationen ganz leicht auflösen. Und noch eins vorweg, ich erwarte nicht, dass du jetzt sofort dein Verständnis von der Taufe änderst, nachdem du gehört hast, was ich in der Bibel sehe. Weil die Wissenschaft hat gezeigt, unser Glauben und Wertesystem liegt nicht in unserem Großhirn, wo unser Verstand ist. Das, was du von der über die Taufe glaubst, lässt sich nicht von mir einfach mit Argumenten umändern. Unser Wertesystem liegt in unserem Stammhirn, das ist da, wo unsere Gefühle sind. Ich würde mir aber wünschen, wenn du andere Überzeugung hast, dass du wirklich dich anfängst selber zu hinterfragen, beziehungsweise die Bibel zu hinterfragen, die Bibel aufschlägst und selber mal nachliest, was da drin steht und dich fragst, was sagt die Bibel zum Thema Taufe wirklich? Also die Taufe. Zuerst, was bedeutet eigentlich das Wort Taufe? Beziehungsweise das griechische Wort Baptizo. Und du kannst jetzt nachschlagen, was das Wort bedeutet. Das heißt eintauchen, untertauchen oder taufen. Und interessant ist natürlich auch, was haben die Menschen zur Zeit von Jesus unter diesem Begriff verstanden? Und wenn wir recherchieren, sehen wir, dass Taufe keine Erfindung von Jesus ist, sondern wenn du als Heide ein Jude werden wolltest, so musstest du dich, und das gilt übrigens bis heute, einem Aufnahmeritual unterziehen, bei dem du in fließendem Wasser völlig untergetaucht wurdest und damit quasi rituell gereinigt wurdest. Und die Taufe des Johannes, die wir im Neuen Testament sehen, ganz am Anfang, noch bevor Jesus angefangen hat zu wirken, das ist genau eine solche Taufe. Die Menschen haben ihre Sünden abgeschworen, auch wenn es Juden waren, sie haben ihre Sünden abgeschworen und dann haben sie sich als Zeichen ihrer Umkehr einer rituellen Reinigung unterzogen. Kleine Seitenbemerkung an der Stelle. Ich weiß nicht, was das griechische Wort für besprenkeln ist. Aber ich bin mir sicher, damals hätte man das nicht Baptizo genannt. Und das werden wir vielleicht später noch ein bisschen vertiefen. Nun, was lehrt uns die Bibel zur Bedeutung der Taufe? Und ich suche jetzt nach Stellen in der Bibel, die vor allen Dingen sagen, das ist die Taufe oder das geschieht mit dir in der Taufe. Und nicht so sehr nach Beispielen davon, wo Menschen getauft wurden. Was sagt die Bibel zum Thema Taufe? Erstens, die Bibel sagt, in der Taufe werden deine Sünden abgewaschen und du empfängst den Heiligen Geist und du wirst Teil der Gemeinde. Wir haben schon Ausschnitt aus Apostelgeschichte 2 gehört, als die erste Gemeinde gegründet wurde. Und man muss sich die Situation so vorstellen. Damals waren die Jünger nach dem Tod von Jesus verunsichert und isoliert. Die 11, die übrig geblieben waren, haben sich irgendwo eingeschlossen, bis sie dann dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und das hat alles verändert. Und dann die gerade noch verängstigten Jünger sind in den Tempel gegangen und Petrus hat diese feurige Rede gehalten. Eine flammende Rede, in der Jesus als den auferstandenen Messias verkündigt hat. Und viele Menschen, die Jesus von vor seinem Tod kannten, denen fiel es wie Schuppen von den Augen und sie sind zum Glauben gekommen. Und wir lesen jetzt, wie sie reagiert haben. Also Petrus endet mit den Worten seine Predigt in Vers 36, Apostelgeschichte 2, Vers 36, mit den Worten: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen denen, die fern sind, das sind dann wir, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen an diesem Tag, wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Was können wir hier aus der Stelle über die Taufe lernen? Petrus sagt, wenn wir Jesus annehmen wollen, müssen wir uns taufen lassen zur Vergebung der Sünden. Und dann werden wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das bedeutet nebenbei nicht, dass wir die Wundergaben des Heiligen Geistes erhalten werden, sondern die Gabe, die wir erhalten werden, ist der Heilige Geist. Also Vergebung der Sünden erhalten wir in der Taufe. Den Heiligen Geist, was noch? Die sich taufen lassen, heißt es hier, werden hinzugefügt zur Gemeinde. Frage: Was, wenn deine Sünden nicht vergeben sind? Was, wenn du nicht zur Gemeinde hinzugefügt wurdest? Ist das schlimm? Vielleicht lernen wir noch mehr darüber, wenn wir zu den nächsten Stellen kommen. Der zweite Punkt ist, was wir über Taufe lernen können. Taufe ist eine Neugeburt, durch die wir in das Reich Gottes kommen. Eine geistliche Neugeburt, durch die wir in das Reich Gottes kommen. Das sehen wir in Johannes 3, Verse 3 bis 8. Und das ist die Geschichte von Nikodemus. Das war ein führender Pharisäer vom Hohen Rat. Und ganz am Anfang von Jesus' Wirken kommt er in einer heimlichen Nacht- und Nebelaktion zu Jesus. Er sucht ihn auf und er kommt und er sagt: Hey Jesus, wir haben gesehen, du bist wirklich von Gott. Er fängt also erstmal so das Gespräch an und Jesus kommt gleich zum Punkt. Ich weiß es nicht, vielleicht sind auch Teile des Gesprächs rausgeschnitten und Jesus baut erst irgendwie nochmal auf. Aber wenn wir die Stelle lesen, das hieß es so aus, dass Jesus gleich zum Punkt kommt. Er sagt in Vers 3, Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und verständlich, aber Nikodemus versteht erst nicht, was Jesus meint, als er von Neugeburt spricht. Wie kann man denn physisch neu geboren werden? Aber Jesus spricht nicht von einer physischen Neugeburt, er spricht von einer geistlichen Neugeburt. Und die Taufe ist eine geistliche Neugeburt, ohne die man nicht in das Reich Gottes kommen kann. Frage, und bitte verzeiht mir das, ich werde immer wieder blöde Fragen stellen. Wie kommt man in das Reich Gottes? Die Taufe ist der Weg. Dritter Punkt, die Taufe macht uns selig. Titus 3, Verse 4 und 5. Und hier sehen wir auch wieder das Muster von der Taufe als geistlicher Neugeburt. Verse 4 und 5. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Frage, willst du selig werden? Nun, unter anderem brauchst du dazu das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, die Taufe. Viertens, die Taufe rettet uns und gibt uns ein gutes Gewissen vor Gott. Und hier spricht wieder Petrus, und er spricht erst über die Arche, durch die 8 Menschen gerettet wurden, durch die Flut hindurch. Und dann sagt er, das ist jetzt ein Vorbild für das, was in der Taufe passiert. Das ist eine Vorausschau im Alten Testament auf die Taufe des Neuen Testaments. Das steht in 1. Petrus, ich lese vor, 1. Petrus 3, Verse 20b bis 21. Zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib gewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Frage. Ach, mir fällt eigentlich keine Frage mehr ein. Willst du gerettet werden? Ich meine, willst du ein gutes Gewissen vor Gott haben? Wenn ja, dann brauchst du die Taufe. Und das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Fünftens. In der Taufe werden wir Jesus in seinem Tod gleich, damit wir mit ihm wieder auferstehen können. Und das ist jetzt ein bisschen ein interessanter Literaturstil. Man könnte ja diskutieren, ist das wörtlich zu verstehen, was da gesagt wird? Ist das nur eine Allegorie, also eine bildliche Darstellung, um ein abstraktes Gedankenkonstrukt deutlich zu machen? Aber ich finde, in beiden Fällen ist die Botschaft gleich. Kolosser 2, Verse 12 bis 14. Da heißt es, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Durch die Taufe hat er unseren Schuldbrief, unsere Sünden an das Kreuz geheftet. Frage, wenn wir mit ihm nicht in der Taufe begraben werden, werden wir dann auferweckt mit ihm von den Toten? Oder werden wir nicht auferweckt mit ihm? Ich glaube, das ist, was die Stelle sagt. Und zum Schluss lassen wir nochmal Jesus direkt selbst zu Wort kommen. Markus 16, Vers 16, sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Entschuldigung, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Frage, wenn ich jetzt nur Glauben habe, aber nicht getauft werde, werde ich dann zumindest nicht verdammt werden? Ne? Also wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Interpretation habe ich mal von jemandem gehört. Der hat gesagt, ja, Taufe, es kommt auf den Glauben an. Das sagt ja der zweite Teil der Stelle, hebt den ersten Teil der Stelle auf. Wenn du nicht verdammt werden willst, dann reicht es, wenn du glaubst. Macht inhaltlich keinen Sinn. Das wird klar, wenn wir mal andere Wörter einsetzen. Wer Führerschein und Fahrzeugschein dabei hat, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wer Führerschein und Fahrzeugschein dabei hat, der darf Auto fahren. Wer aber keinen Fahrzeugschein hat, der muss eine Strafe zahlen. Muss ich auch eine Strafe zahlen, wenn ich keinen Führerschein dabei habe? Selbstverständlich, weil dann darf ich ja kein Auto fahren. Zum Schluss. Ich kenne so viele verschiedene Methoden zu taufen. Es gibt die Kindstaufe, es gibt die Erwachsenentaufe, es gibt die Ganzkörpertaufe, es gibt die Besprenkelung, es gibt die Geistestaufe durch Gebet und so weiter. Es gibt sicherlich noch viele andere Varianten. Wie viele zulässige Versionen der Taufe gibt es laut Bibel? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wenn ich Epheser 4 richtig verstehe, genau eine. Epheser 4 ist die Stelle, in der Paulus uns auffordert, Einheit zu bewahren. Und dann zählt er 7 Dinge auf, worin es ganz wichtig ist, dass wir Einheit bewahren sollen. Wir lesen in Epheser 4, Verse 3 bis 6. Da sagt Paulus, und seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Doppelpunkt. Ein Leib Ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wenn wir das so lesen, stellt sich mir natürlich die Frage, welche Version der Taufe sehen wir im ersten Jahrhundert in den Gemeinden? Und wir sehen dort genau eine einzige. Und das ist die Ganzkörpertaufe für Erwachsene. Auf den Namen von Jesus. Mit vorheriger Umkehr vom alten Lebensstil. Wenn du mehr zu den Taufpraktiken der ersten Christen lernen willst, dann empfehle ich dir mal die Kirchenväter zu lesen. Zu diesem Thema. Das sind Briefe, die Bischöfe geschrieben haben in den Jahren 150 bis 400 nach Christus. Und in diesen Briefen gibt es weit über 100 Stellen zum Thema Taufe. Und man kann sehen, wie haben die ersten Gemeinden Taufe gelebt. Man kann auch sehen, wie hat sich das Verständnis von Taufe in den ersten Jahrhunderten gewandelt. Und damit komme ich langsam zum Schluss und muss mich an der Stelle erstmal bei euch entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich so wenig Zeit habe, auf die einzelnen Stellen tiefer einzugehen. Oder noch mehr Stellen zum Thema Taufe hinzuzuziehen. Ich habe im Vorfeld recherchiert und ich habe 75 Verse im Neuen Testament gefunden, die direkt zum Thema Taufe sind. Das, was ihr hier gesehen habt, war also nur ein Ausschnitt, aber das waren die Verse, die die Doktrin zeigen. Und ich glaube, eine ziemlich gute und hoffentlich vollständige Zusammenfassung von dem, was Taufe im Neuen Testament bedeutet. Und ich möchte zum Schluss, ich möchte euch ermutigen, studiert das Thema selber aus. Die Bibel hat vermittelt ein sehr klares Bild von der Taufe. Wenn man sich mal frei macht von allem dem, was man so gehört hat, mit was man aufgewachsen ist und sich einfach nur die Bibel ansieht und sagt, okay, was bedeutet, was ich da lese? Und ich möchte zum Schluss ein bisschen auf verschiedene Taufansichten eingehen, die mir persönlich begegnet sind und die sich nicht mit dem decken, was wir gerade in der Bibel gelesen haben. Da wäre zum einen die Kindstaufe. Die Kindstaufe kam im 2. Jahrhundert nach Christus auf. Die erste Stelle, die ich dazu gefunden habe, da macht sich ein Bischof fast lächerlich darüber und sagt, ja wie? Denkt ihr jetzt, Kinder hätten schon Sünde und würden die Taufe benötigen oder was? Aber wir sehen im 2. Jahrhundert, wie die Bischöfe sagen, ja, also das ist nicht die Taufe, die Jesus lehrt. Das ist eine Irrlehre. Wir sehen aber doch, dass es sich im 4. bis 6. Jahrhundert durchsetzt, die Kindstaufe. Warum? Weil man damals einfach sehr große Angst vor der Erbsünde hatte. Auch das ist ein Konzept, was es so im 1. Jahrhundert noch nicht gab. Zweitens, Besprenkelung als Taufe. Und das ist jetzt wirklich ein interessantes Thema. Das hat erstmal nichts mit der Wortbedeutung von Taufe zu tun. Wir lesen aber in den Didache, das waren Schriften der Kirchenväter ungefähr 160 nach Christus, also relativ nah an der Zeit der Apostel, dass dort Besprenkelung als Taufe in absoluten Ausnahmefällen erlaubt ist. Dann, wenn nämlich kein Wasser für eine Ganzkörpertaufe aufgetrieben werden konnte. Ist also Besprenkelung als Taufe zulässig? Schwer zu sagen. Ich meine, die Didache sind ja schließlich auch nicht die Bibel. Und ich würde sagen, sofern Wasser da ist, bitte nur Ganzkörpertaufe. Weil mit einem Thema, das potenziell für unsere Seligkeit relevant ist, wollen wir keine Experimente machen, oder? Ich persönlich will dann immer auf Nummer sicher gehen. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass es kein Wasser gab zu einer Taufe. Aber falls mal ich in meinem Leben in die Situation kommen sollte, dass vielleicht jemand im Sterben liegt und es gibt tatsächlich gerade kein Wasser für eine Ganzkörpertaufe, dann werde ich ihn auf jeden Fall mit Besprenkelung taufen und werde es einfach probieren. Genau, Besprenkelung als Taufe. Meine Gedanken dazu. Drittens, Taufe als Werk. Ich höre oft aus den Kreisen, aus denen ich stamme, von meiner Herkunft her, den Verweis, dass Taufe doch nur ein Werk ist und wir können nicht durch Werke gerettet werden, sondern nur durch Glaube. Luther sagt dazu, sola fide, allein durch Glaube. Und da wird als Beispiel oft, werden Bibelstellen genannt, wie zum Beispiel Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Und wenn ich mir diese Bibelstellen alle anschaue, in denen es darum geht, wir brauchen keine Werke, Glaube allein reicht, und das Ganze mal historisch kritisch hinterfrage und mich frage, was haben die Menschen, die das geschrieben und gelesen haben, damals unter Werken verstanden, dann ist es immer im Kontext, dann ist die Bibelstelle immer im Kontext der Werke des Regelsystems des Alten Testaments. Werke hieß damals die Regeln des Alten Testaments. Ein Riesenthema, weil ja alle oder sehr, sehr viele Christen damals diesen jüdischen Hintergrund hatten und diesen Gedanken hatten, wir müssen dieses Regelwerk befolgen. Dieses Regelwerk wurde als Werke bezeichnet. Eine Taufe ist keines dieser Werke aus diesem Regelwerk. Und außerdem, das Werk in der Taufe vollbringt ja wohl nur Gott allein, indem er unsere Sünden abwäscht. Viertens, Taufe nur als Zeichen des eigenen Glaubens an andere. Da frage ich mich ganz ehrlich, woher kommt diese Vorstellung? Wir haben sie in den Bibelstellen bisher nicht gesehen, diesen Aspekt, dass die Taufe ein Zeichen an andere ist. Und auch in den anderen Bibelstellen, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, sehe ich diesen Aspekt nicht. Fünftens, Geistestaufe ist nicht Wassertaufe. Es gibt bei einigen Christen die Ansicht, dass es zwei Arten von Taufe gibt. Das eine ist eine Wassertaufe als Zeichen an andere und als Zeichen der eigenen Umkehr. Und das andere ist eine Taufe durch den Geist und die passiert im Gebet. Und das ist der Moment, in dem die Versöhnung mit Gott passiert. Das ist ein interessantes Konzept, auf das könnte man wirklich sehr viel detaillierter eingehen. Aber ich kürze es ab, es entspricht nicht dem, was wir in der Schrift sehen. Und es entspricht auch nicht dem, was die Apostel oder was die ersten Christen im ersten Jahrhundert unter dem Thema Taufe verstanden haben. Es entspricht nicht der gelebten Tradition von damals. Und sechstens und zum Schluss, lass Jesus in dein Herz. Lass Jesus in dein Herz. Das ist der Moment, in dem die Versöhnung mit Gott passiert. Und oft wird da die Stelle in Offenbarung 3, Vers 20 zitiert, wo es heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen. Klingt das nicht nach dem Weg, wie man Christ wird? Du musst im Gebet Jesus hören, dein Herz aufmachen, Jesus annehmen, dann kommt er und ist in dir und du bist mit ihm versöhnt. Wer braucht da noch die Taufe? Schauen wir uns die Stelle mal historisch kritisch an, dann sehen wir, dass diese Stelle an getaufte Mitglieder der Gemeinde in Laodicea gerichtet ist. Hier werden getaufte Mitglieder einer Gemeinde angesprochen. Das heißt, es ist wohl eher eine Stelle über Umkehr als eine Stelle darüber, dass ein Gebet die Taufe ersetzt. Ein letztes Wort zu dem Thema. Bei der Auseinandersetzung mit Doktrin im Allgemeinen ist es ganz wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass es Gott vor allen Dingen auf eine Beziehung mit uns ankommt. Liebe steht im Zentrum bei Gott und nicht, dass wir die Bibel nehmen und daraus ein Set an Regeln ableiten, in dem wir uns dann sicher fühlen und an das wir uns sklavisch halten. Das sollte man immer bedenken, wenn man sich auseinandersetzt mit Doktrin und mit Theologie. Aber trotzdem, Taufe ist ein Thema, da sollten wir uns wirklich halten an das, was die Bibel lehrt, oder? Alles andere wäre mir persönlich zu riskant. Wir kommen zum Abendmahl. Und ich finde, die Taufe ist ein Geschenk von Gott. Beziehungsweise das, was in der Taufe passiert. Was passiert in der Taufe? Gott, der allmächtige Gott, der uns nicht nötig hat, sich überhaupt mit uns abzugeben, der streckt die Hand der Versöhnung zu uns aus und wir können sie ergreifen und können sie annehmen. Das heißt, er wäscht unsere Sünden ab. All den Mist, den wir gemacht haben, auf den schaut er danach gar nicht mehr. Er sagt, hey, es ist eine geistliche Neugeburt. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Du und ich. Und für mich bist du jetzt rein. Eine Aussöhnung. Wie können wir die verdienen? Wir können sie nicht verdienen. In keinster Weise kann man sich so ein Geschenk von Gott verdienen. Wir können auch nichts dazu beitragen. Gott will die Versöhnung mit uns. Gott will die Beziehung zu uns. Was kann schöner sein als das? Und das ist genau das, was wir im Abendmahl feiern. wenn wir Brot und Wein nehmen. Wir feiern, dass Jesus durch seinen Kreuzestod uns den Weg freigemacht hat, dass wir überhaupt Versöhnung erfahren können. Er hat uns den Weg gewiesen zur Versöhnung mit Gott, den freigemacht. Und wir dürfen den ergreifen. Und Jesus war bereit, alles auf sich zu nehmen, was man als Mensch auf Erden auf sich nehmen kann, seinen eigenen Tod am Kreuz auf sich zu nehmen, damit das möglich wird. Und lasst uns das im Herzen bewegen und einfach dankbar sein dafür im Abendmahl, dass Gott sich nach uns ausstreckt, auf diese Art und Weise. Ich bitte noch kurz. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass, wie ich schon eingangs gebetet habe, dass du deine Hände ausstreckst, deine Arme aufmachst und uns annimmst. Wir sind alles fehlerhafte Menschen, aber es ist dir egal. Du liebst uns so, wie wir sind. Du hast uns geschaffen, du nimmst uns an, so wie wir sind und führst uns zu dir. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Weg quasi frei gemacht hast, dass wir überhaupt zu Gott kommen können durch das Abendmahl, dass wir Vergebung haben können und dass wir eine Beziehung haben können. Und nicht eine Beziehung von einem Herrscher zu einem Sklaven, sondern die Beziehung von einem Vater mit seinem Sohn. Und das ist wirklich das, was das Leben hier auf der Erde lebenswert macht. Und ich freue mich darauf, das auch nach diesem Leben weiterführen zu dürfen. Ich bin in diesem Namen. Amen.